Das ist der Titel unserer Reihe, in der wir uns im Moment befinden und wo wir uns damit befassen, wie Glaube anfangen kann. Wir haben am letzten Sonntag gesehen, dass bei vielen der Glaube in irgendeiner Form schon früh in der Kindheit seinen Anfang genommen hat. Aber es gibt das Problem, dass sowohl Geschichten von Gott in diese Zeit fallen, die man da erzählt bekommt, als auch Geschichten vom Weihnachtsmann und von Feen und Hexen. Also man hört von Gott und von Jesus und von diesen anderen Sachen. Und irgendwann werden wir erwachsen und uns wird klar, wie das mit dem Weihnachtsmann funktioniert. Und zusammen mit den Weihnachtsmann-Geschichten werfen wir auch ganz viel von unserem Glauben über Bord. Und deshalb wollen wir uns in dieser Reihe die Frage stellen, wie wohl erwachsener Glaube beginnen kann. Was steht am Anfang des christlichen Glaubens? Und wir haben letztes Mal gesehen, dass es eine ganz, ganz wichtige Frage gibt, die man an den Anfang stellen muss, die man beantworten muss. Und das ist die Frage, wer ist Jesus? Oder ganz konkret auf mich bezogen oder auf dich, wer ist Jesus für dich? Die Frage muss man klären. Wir werden in dieser Reihe auch darüber reden, was Jesus gelehrt hat. Und das heißt, dass diese Frage wirklich wichtig ist. Wer ist Jesus? Nehme ich ihm die Worte ab, die von ihm überliefert sind? Heute werden wir auch davon hören. Und deshalb will ich die einfach nochmal so an den Anfang stellen. Wer mag, kann das nochmal nachhorchen vom letzten Mal, wie es zu dieser Frage kommt. Aber heute haben wir eine andere Überschrift und die lautet klare Worte. Und es geht vor allem um ein Wort, das unweigerlich früher oder später auf den Tisch kommt, wenn man sich mit dem Glauben befasst. Vor allem, wenn man sich mit dem christlichen Glauben befasst. Und es geht um das Wort Sünde. Dieses Wort ist ganz entscheidend, wenn man anfängt, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Es ist ja ein etwas seltsames Wort, man kennt es fast nur aus theologischen Zusammenhängen. Im Alltag benutzen wir das eigentlich gar nicht groß. Okay, gelegentlich hört man mal, ne, wenn einer eigentlich Diät hält, ne, das und dann bei der Torte schwach geworden ist, dann sagt er sowas wie, heute habe ich mal ein bisschen gesündigt. Auch das ist symptomatisch, ein bisschen gesündigt. Also wer möchte schon mehr zugeben? Nur so ein bisschen. Aber wo hört man das Wort sonst? Also keiner sagt zum Beispiel zu seinem Kind, du hast gegen deine Mutter gesündigt. Genau, Verkehrssünder, da komme ich gleich drauf. Aber so, ne, oder? Habt ihr zu eurem Kind schon mal gesagt, du hast gesündigt gegen mich? So sagt man es nicht, ne? Vielleicht wollen wir das manchmal so sagen, aber wir machen es nicht. Oder könnt ihr euch einen Chef vorstellen, der so einen Angestellten mal zu sich ruft ins Büro und sagt, wir müssen mal über einige ihrer Sünden sprechen. Aber Verkehrssünder, die gibt's. Ne, wenn eine Streife anhält, aber interessanterweise, wenn man von der Verkehrsstreife angehalten wird, auch da sprechen wir nicht von einer Sünde, sondern wir sprechen vom Verkehrssünder, aber das, was wir tun, ist ein Verkehrsdelikt oder so. Es gibt eine Ausnahme noch in Flensburg, ne, da spricht man von der Verkehrssünderdatei, aber auch nur in der Zeitung habe ich gemerkt, offiziell heißt die wohl Fahreignungsregister, ne, wo unsere Punkte gesammelt werden, die wir so mit den Fehlern im Verkehr ansammeln. Also auch da nichts groß von Sünde. Wird fast nur theologisch gebraucht, dieses Wort. Und egal mit welcher Religion man sich beschäftigt, irgendwann kommt dieses Wort auch hoch. Und zumindest die Konzepte, die so damit im Zusammenhang stehen. Aber es ist eben ein Wort, mit dem man sich nicht sehr gern beschäftigt. Und ich weiß es nicht, wie es euch geht, seit ich dieses Thema angesprochen habe. Ne? Vielleicht seid ihr schon im Stuhl etwas tiefer gerutscht und denkt, immer diese Christen, Drohgebärden, immer der Zeigefinger, ich will das gar nicht hören. Und seid ihr immer so negativ, ihr Christen? Und man kann es ja irgendwo auch verstehen. Das Wort hat was Schweres. Da kann man nachvollziehen, dass sich da Widerstand in uns regt und dass wir damit erstmal ringen müssen mit diesem Konzept. Also stellt euch mal hin und sagt, ich habe gesündigt. Das ist wie so ein großes Ausrufezeichen. Du hast versagt. Du bist erledigt. Es ist vorbei. Es gibt keine Hoffnung mehr für dich. Du hast gesündigt. Und ich denke, es liegt daran, dass wir das Wort nicht benutzen. Vielleicht auch daran, dass es, das ist ein Wort, das lässt nicht viel Ausreden zu. Also man kann nicht sagen, ich habe ein bisschen gesündigt. Aber ich kann ja nichts dafür. Schon mein Großvater mein Vater, das ist die Prägung meiner Kindheit, mein inneres Kind, mein Umfeld. Das kann man nicht sagen beim Sündigen. Wenn ich sage, ich habe gesündigt, dann spreche ich über meine eigene Schuld. Und das ist so ein bisschen so, als würde ich mir so einen Spiegel vors Gesicht halten und sagen, ja, da ist mein Problem. Da sehe ich mein Problem. Ich habe gesündigt. Und das macht halt keiner gern. Sünde ist ein sehr deutliches Wort, das keine Ausrede zulässt. Es ist so deutlich, so verurteilend, und deshalb haben wir dieses Wort ersetzt. Wir wollen es gern schöner beschreiben. Und wenn es um Glauben geht, dann ist dieses Wort halt unangenehm drastisch. Ich habe gesündigt. Das klingt nach Gott ist mit mir fertig. Du hast keine Chance mehr. Du kannst eh nichts mehr erreichen. Und deshalb benutzen wir ein anderes Wort ganz gern. Fehler, oder? Habt ihr doch auch schon bemerkt, ne? Das erleben wir überall. Da wird von Fehlern vielleicht noch gesprochen. Wenn mal was zugegeben wird, dann ein Fehler. Ne? Politiker machen das so. Die geben grundsätzliche Fehler zu bei irgendwelchen Entscheidungen. Sie sprechen von Schwächen, Fehlern, Versäumnissen, aber eben nicht von Sünde. Und ich lasse Ihnen das auch überhaupt nicht an, versteht mich da nicht falsch. Unser Sprachgebrauch nimmt dieses Wort einfach nicht in den Mund, dieses Wort Sünde. Das ist einfach so. Aber dass es so ist, das sagt eben etwas über unser Selbstverständnis und über unser Verhältnis zur Wahrheit und zu Gott. So ist das heute. Wenn, dann werden Fehler eingestanden. Fehler beenden politische Karrieren, Fehler kosten Jobs, Fehler zerstören Ehen. Aber, weiß nicht, habt ihr das auch manchmal so? Wenn dann Politiker oder Wirtschaftsbosse so vor den Mikros treten und von einem Fehler sprechen, den sie gemacht haben, und keine Ahnung, wieder 100 Menschen sitzen auf der Straße oder so, dann sitzen wir doch vom Fernseher und denken, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das, was du da beschreibst, das ist nicht nur ein Fehler. Das ist irgendwie größer. Das ist mehr. Das hat eine ganz andere Dimension. Ich weiß nicht gleich, wie man das nennt, aber ein Fehler ist das nicht nur. Bei der Rechtschreibung, da macht man einen Fehler. Ne? Oder wenn man was ausrechnet und man verrechnet sich, das ist ein Fehler. Oder ein Fehler ist es, wenn ich an einer Kreuzung falsch abgebogen bin, weil ich die Karte nicht richtig gelesen habe oder es mir falsch gemerkt habe. Das sind Fehler. Aber das, was du da machst, das ist doch kein Fehler, was du da beschreibst. Aber machen wir es anders? Wenn wir über uns reden, über das, was wir verbockt haben, ich glaube, auch da sprechen wir lieber von Fehlern als von irgendwas Größerem. Dabei wäre es so gut, wenn wir je nach Schwere unseres Vergehens tatsächlich auch mal etwas mehr differenzieren würden. Denn was ist ein Fehler? Ein Fehler kommt zustande durch Mangel an Wissen. Und deshalb schreiben wir Wörter falsch, weil wir gerade nicht wissen, wie man sie schreibt, oder wir verrechnen uns, oder wir biegen falsch ab, weil wir die Straßenkarte eben falsch gelesen haben. Ein Fehler. Wir haben es nicht besser gewusst. Aber oft sprechen wir eben auch von einem Fehler, wenn es in Wirklichkeit gar kein Fehler ist. Denn oft genug wissen wir ganz genau, was wir tun. Und das dann einen Fehler zu nennen, das ist eigentlich eine Lüge. Zumindest aber ist es Schönfärberei. Manchmal zum Beispiel machen wir absichtlich Fehler. Wie geht das? Es geht so lange gut, bis etwas passiert oder bis es auffliegt und jemand uns entdeckt. Zum Beispiel, es gibt Straßen in Homburg, da soll man 30 fahren. Und man kann sich an einigen Stellen schon fragen, warum. Also fährt man vielleicht auch ein bisschen schneller. Aber wenn man dann geblitzt wird, war das dann ein Fehler? Man ist doch mit Absicht schneller gefahren, um schneller anzukommen. Absicht. Oder es gibt Leute, die sind in wichtigen Positionen und die stellen sich dann hin und bekennen einen 4 Jahre langen Fehler. Wie geht das? Wie kann man 4 Jahre lang das Falsche tun und dann sich am Ende hinstellen und sagen, das war ein Fehler? Es war doch größer, oder? Und manchmal planen wir sogar unsere Fehler. Und spätestens dann fragt man sich, sollten wir nicht ein anderes Wort dafür benutzen? Keine Ahnung. Unverheiratet, aber Kondome dabei. Nur für den Fall, dass man einen Fehler begehen will. Vielleicht nennen wir es doch lieber anders. Oder wir machen Fehler immer und immer wieder. Das ist irgendwie blöd. Vor allem ist es blöd, wenn es das Leben betrifft und nicht nur so die Schreibweise von irgendeinem Wort. Was macht man mit einem Fehler? Gemeinhin, man korrigiert ihn. Am Computer ganz einfach, ein paar Mal die Rückwärtstaste und neu schreiben, auf Papier, vielleicht Tippex, falsch abgebogen, dann wenden wir und fahren zurück. Aber unser Problem ist das Problem mit dem Spiegel. Wir stehen vor einem Spiegel und da sehen wir das Problem. Ich selbst bin das Problem. Und das Dumme ist, mich selbst kann ich nicht korrigieren, so wie mit Tippex drüber und schon ist alles gut. Und das erkenne ich daran, eben dass ich Fehler absichtlich mache oder dass ich sie plane oder dass ich sie immer und immer wieder mache. Das eigentliche Problem ist nicht, dass ich Fehler mache. Das eigentliche Problem bin ich selbst. Das liegt in mir. Jeder von uns. Du bist das Problem. Und wer es schon versucht hat, der kann bestätigen, wie schwierig es ist, sich selbst zu korrigieren, zu verbessern. Du willst dich selbst verbessern, aber es gelingt nicht. Dein Ehepartner hat schon versucht, dich zu verbessern, aber ist gescheitert. Womöglich hast du schon eine Ehe kaputt gemacht, obwohl du ja dich doch bessern wolltest. Womöglich hast du schon einen Job verloren, weil du unverbesserlich bist. Warum schaffen wir nicht, das zu tun, was wir tun möchten? Wenn man anfängt, sich mit dem Glauben zu befassen, dann muss man irgendwann sich auch diese Frage stellen. Es ist die Frage danach, wie wir Menschen sind, im Kern. Wir haben ein Gespür dafür, was gut ist und was schlecht ist. Warum schaffen wir es nicht, das zu tun, was wir doch wissen, was gut ist? Ist es am Ende womöglich gar nicht so, wie uns der Humanismus seit einigen Jahrhunderten weismachen will, dass der Mensch an sich gut ist? Am Ende ist es nicht so. Und wir sollten mal den Gedanken zulassen, dass es eben doch ein tiefer liegendes Problem gibt. Vielleicht ist es doch so, dass wir nicht von Grund auf gut sind, sondern dass wir etwas anderes sind, nämlich Sünder. Für jemanden, der einen Neuanfang im Glauben machen will, ist es ein Gedanke, den er unbedingt einmal zulassen muss. Diese Frage muss durchdacht werden. Und wir sollten Sünde nicht nur Fehler nennen, denn das ist unehrlich. Es ist viel besser, wenn ich meine Schuld auch wirklich Schuld nenne, Sünde. Also die klaren Worte dieses Tages, die sind Sünde und Sünder. Und definieren wir das einmal. Was ist ein Sünder? Ein Sünder ist jemand, der weiß, was falsch ist und es trotzdem tut. Ein Sünder ist jemand, der weiß, was falsch ist und es trotzdem tut. Und diese Gottesdienstreihe, die richtet sich ja besonders an Menschen, die einen Anfang mit dem christlichen Glauben machen wollen. Und deshalb möchte ich erzählen, was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat, weil es um den Glauben geht und nicht so um Ja, es geht in erster Linie um den Glauben. Und deshalb wollen wir auf Jesus schauen, was er dazu zu sagen hat. Und wenn er über die Sünde sprach, dann ging es ihm interessanterweise immer um Beziehungen. Er hat betont, dass wir wahrscheinlich, was wir wahrscheinlich alle schon schmerzhaft irgendwie mal erlebt haben, Sünde zerstört Beziehungen. Sünde zerstört auch die Beziehung mit Gott. Aber Jesus hat über das Thema Sünde immer mit einer bestimmten Zielrichtung gesprochen. Und das ist wichtig, denn es ist ganz gut möglich, dass wir an dieser Stelle ein anderes Bild haben, weil es manchmal in christlichen Kreisen ganz anders rübergebracht wird. Wenn Jesus über Sünde sprach, dann ging es ihm darum, uns wiederherzustellen. Nicht uns zu verurteilen oder kaputt zu machen, zu zerstören. Jesus will uns heil machen. Also keine Angst, wenn es um Sünde geht. Wir müssen uns nicht wegducken. Oh, müssen wir darüber reden? Das ist mir peinlich genug. Ich fühle mich eh schon so schlecht. Jesus geht es eben nicht darum, uns zu verurteilen. Ihm geht es darum, uns heil zu machen. Und deshalb sagt er, doch, lass uns drüber reden. Es ist besser so. Ich kann dich nicht heil machen, wenn du nicht anfängst, der Tatsache ins Auge zu blicken, dass du nicht nur einer bist, der Fehler macht. Es ist besser, wenn du in diesem Punkt ehrlich wirst und dir eingestehst, dass du ein Sünder bist. Solange du nur davon sprichst, dass du Fehler machst, wirst du dich nicht nach dem sehnen, was du eigentlich brauchst, nämlich Wiederherstellung. Dann sagst du dir nämlich, was soll's? Keiner ist vollkommen. Und solange du denkst, das ist alles nur ein Fehler, bittest du nicht um Vergebung. Aber genau das ist es, wo ich mit dir hin will. Das sagt Jesus. Also wisst ihr, die einzige Möglichkeit, wie eine Beziehung wiederhergestellt wird, die ist, dass derjenige, der die Beziehung kaputt gemacht hat, zugibt, dass er da Schuld auf sich geladen hat. Diese Erkenntnis, die muss einschlagen. Ich muss eingestehen, an dieser Stelle war ich ein Sünder, einer, der Beziehung zerstört hat. Zu dieser Erkenntnis will Jesus jeden von uns führen. Warum? Er will, dass unsere Beziehung zum himmlischen Vater wiederhergestellt wird, wieder ganz gemacht wird. Und das geht eben nur über diese Erkenntnis. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Damit wir das kapieren, hat Jesus die Standards interessanterweise ganz, ganz hoch gesteckt. Also wir sollen wirklich erkennen, jeder ist ein Sünder. Aber diese Erkenntnis soll uns nicht kaputt machen. Sie soll uns vielmehr dazu treiben, dass wir Vergebung erbitten. Denn das ist es, was Jesus uns schenken möchte, Vergebung. Und die Vorgehensweise von Jesus war wirklich interessant. Also er kommt nicht mit irgendwie so Floskeln, ach, ist schon in Ordnung. Du bist ja noch nicht so alt, du kannst das noch gar nicht wissen. Schon in Ordnung, ich bin Gott, du nicht. Woher sollst du denn wissen, was gut und richtig ist? Komm, schwamm drüber, macht nichts, alles ist in Ordnung. So kommt Jesus eben nicht. Jesus macht es genau andersrum. Total verrückt eigentlich, aber er hebt die Messlatte ganz, ganz hoch. Bis eigentlich niemand mehr irgendwie da drüber kommt. So hoch, dass wir alle sagen müssen, dass jeder sagen muss, ich bin verloren. Wenn das die Messlatte ist, bin ich verloren. Keine Chance. Und genau da will Jesus uns haben. Wenn einer ruft, ich bin verloren, dann kommt Jesus und sagt, da habe ich eine gute Nachricht für dich. Ich bin für die Verlorenen gekommen. Und ich bin sogar nur für die Verlorenen gekommen. Ich kann nichts für dich tun, außer wenn du verloren bist. Gott liebt die Verlorenen. Aber wir werden die Liebe Gottes nie erleben, wenn wir nicht zugeben, dass wir verloren sind. Wir müssen etwas sehr Persönliches, Intimes und Schmerzhaftes zugeben, nämlich, dass wir nicht nur Fehler machen, sondern dass wir von tiefstem Herzen Sünder sind. Schauen wir an, was Jesus gesagt hat, als er die Latte so hochgehoben hat. Gucken wir im Matthäus-Evangelium nach, Bergpredigt. Wer das mal nachlesen möchte, Matthäus Evangelium Kapitel 5 ab Vers 20. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Sagt Jesus. Dabei waren die Schriftgelehrten und Pharisäer diejenigen, die das am besten hinbekommen haben, so nach den Vorschriften Gottes zu leben. Das waren eigentlich die Guten. Und Jesus sagt, ihr müsst besser sein. Die Latte hängt da oben. Und den Zuhörern war damals sofort klar, dann sind wir verloren. Also so wie die kriegen wir das nicht hin. Dann kommen wir nicht ins Himmelreich. Unmöglich. Und da wollte jeder gern hin, ins Himmelreich. Das ist der Ort der Nähe Gottes. Wer Gott sucht, der will dahin. Und Jesus sagt, es wird nichts, außer ihr seid besser als die besten Menschen, die ihr irgendwie kennt. Wie sieht das konkret aus? Jesus macht es konkret. Er sagt, Vers 21, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Und die Leute so, ja, wissen wir, zum Glück haben wir das noch nie gemacht, alles ist in bester Ordnung, Glück gehabt. Doch nicht ganz verloren. Und Jesus sagt, Moment, es geht noch nicht weiter. Ich habe noch mehr zu sagen, Vers 22. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Mit anderen Worten, man muss gar nicht unbedingt jemanden wirklich ermorden, um zu einem Mörder zu werden. Man ist schon ein Sünder, man ist schon verloren, wenn man auf jemanden zornig ist. Und wenn dann so die Gedankenspiele losgehen, ne, und wie man so demjenigen so mal so richtig die Meinung geigt und wie man ihn dann mit wohlgewählten Worten und einer präzise gesetzten Ohrfeige, wie man so über ihn siegt, dann ist das nicht besser als Mord. Du bist verloren, wenn das abläuft. Ein Sünder. Da oben ist die Latte. Aber macht noch weiter, Jesus. Springen wir mal zu Vers 27. Da sagt er, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ein Glück habe ich noch nicht gemacht. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, oh jetzt, ne, jetzt geht's los. Moment mal, Jesus, ne? Also, mal gucken, ist meine Frau da? Da hat doch jeder schon mal, oder? Und Jesus sagt, genau so ist es. Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Da oben ist die Latte. Und so macht er weiter. Ein Thema nach dem anderen. Am Ende sind alle, die da so sitzen und ihm zugehört haben, verurteilt, verlorene Sünder. Jesus legt die Latte so hoch und jeder denkt, okay, das schaffe ich nie. Da kann ich auch gleich aufgeben. Und in dem Moment sagt Jesus, und genau dafür bin ich hier. Genau dafür bin ich hier. Gib eben nicht auf, denn das ist noch nicht das Letzte. Die Sündenerkenntnis und die Verurteilung, das ist nicht das Letzte. Es geht nämlich von Sündenerkenntnis zur Verurteilung, zu deiner Bitte, ich brauche Vergebung, zu Gottes Zusage, ich vergebe dir. Nur so kann deine Beziehung mit ihm wiederhergestellt werden. Nur in solch einer Reihe. Wer denkt, er macht nur Fehler, der denkt auch, er kann das alles selbst wieder gerade biegen. Und deshalb wird er nie an diesen Punkt kommen, wo die Beziehung zu Gott wieder heil wird. Denn da kommt man nur hin, wenn man um Vergebung bittet. Wenn man die Sünde als Sünde benennt. Schauen wir mal eine ganz andere Situation an, auch nochmal eine, die von Jesus erzählt wird. Da brachten sie eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ertappt worden war. Und die stellten sie so in die Mitte, dass jeder sie sehen konnte und sagten, diese Frau hat's verdient, Ehebruch, sie hat's verdient, dass sie gesteinigt wird. So sieht's das Gesetz vor. Ich erzähle es jetzt nicht im Detail, es lohnt sich das mal nachzulesen, Johannes Evangelium Kapitel 8. Jedenfalls irgendwie schafft Jesus es, dass die ganzen Männer, die da vorher so mit Zornesfalten und hochrotem Kopf und Steinen in der Hand diese Frau umringt hatten, dass die alle so klammheimlich den Ort des Geschehens wieder verlassen haben. Und schließlich ist Jesus allein mit dieser Frau. Und so beendet er diese Situation. Er sagt zu ihr: Ich verurteile dich nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Das sind die Worte, die er benutzt. Und merkt ihr, was er da sagt? Er sagt zu dieser Frau doch ganz klar: Du bist eine Sünderin. Was du getan hast, war Sünde. Du hast gesündigt und du bist erwischt worden. Aber ich verurteile dich nicht. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist eine ganz klare Ansage, zunächst einmal. Da gibt es keine Ausreden. Ne? Du bist eine Sünderin. Ne? Und es ist kein so, ich weiß von deinem Vater und seinem Alkoholproblem, ich weiß davon, dass er dich geschlagen hat und missbraucht, ich weiß, dass dir die Liebe deiner Mama gefehlt hat, ich weiß, dass du selbst zu viel getrunken hast, als das passiert ist. Und ich weiß, dass es auch vorher noch nie vorgekommen ist. Und doch, du bist eine Sünderin. Und ich sag dir, lass das. Es ist nicht gut für dich. Lass das mit dem Sündigen. Aber ich verurteile dich nicht. So geht Jesus die Sünde an. Steh zu deiner Sünde. Dann kann er dir etwas schenken. Gib zu, dass du kaputt bist. Dann kann er dich heil machen. Aber wenn du versuchst, dieser Konfrontation auszuweichen, wenn du versuchst, das Böse in dir irgendwie wegzuerklären, dann wirst du nie an diesen Punkt kommen, wo du dich danach sehnst, heil gemacht zu werden von dem, der dich heil machen kann. Ein letztes möchte ich euch noch erzählen, mit euch anschauen. Jesus hat offensichtlich zu seinen Lebzeiten eine Geschichte erzählt, die Leute beeindruckt hat. Jedenfalls wurde sie aufgeschrieben und hat es bis in unsere heutige Bibel geschafft. Wir kennen diese Geschichte unter dem Titel Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da erzählt Jesus von einem jungen Mann, der zu seinem Vater sagt: Ich wollte, dass du tot bist. Also jetzt schon. Vielleicht können wir ja so tun, als ob du tot wärst und du gibst mir schon mal das Erbe. Ich mag nicht abwarten. Und wenn irgendjemand so mit Kinderbibel aufgewachsen ist, dann hat er ganz bestimmt diese Geschichte auch da drin gehabt, so unten wie dann. Und vielleicht hast du diese Geschichte auch zusammen mit vielen anderen alten Geschichten ja aussortiert und zu den Akten gelegt als irrelevant. Okay, geben wir es zu, es ist eine ausgedachte Geschichte. Jesus hat sie sich ausgedacht, um damit etwas zu illustrieren. Nämlich, wie Gott die Sache mit der Sünde und mit der Verlorenheit und mit der Wiederherstellung von Beziehungen sieht. Und deshalb ist diese Geschichte ganz wichtig für jeden, der einen Anfang im Glauben machen will oder einen Neuanfang starten möchte. Hier ist ein junger Mann in dieser Geschichte, der mehr macht als einen Fehler. Das ist nicht nur ein Fehler. Er begeht eine Sünde und eine richtig heftige Sünde, die Beziehung zerstört, die Beziehung zu seinem Vater völlig kaputt macht. Und Jesus erzählt, wie er ins Ausland geht, dieser junge Mann, sein Geld verprasst und dann irgendwann bemerkt, was er da verbockt hat. Und irgendwann fasst er den Entschluss, zurückzukommen zu seinem Vater, und er legt sich so eine kleine Rede zurecht, das wird er zu seinem Vater sagen. Und nochmal, diese Worte hat Jesus ihm in den Mund gelegt, damit etwas Grundsätzliches über den christlichen Glauben klar wird, um das damit zu illustrieren. Und es ist ganz klar, dass der Vater in dem Gleichnis Gott ist und der Sohn, das ist jeder Mensch, der den Eindruck hat, dass er so viel falsch gemacht hat, dass die Beziehung, die er kaputt gemacht hat, auf gar keinen Fall irgendwie wieder repariert werden kann. Und das sind die Worte, die Jesus den Sohn sagen lässt in der Geschichte. Vater, ich habe gesündigt. Kein Rumgeeire. Kein: Vater, ich müsste mal mit dir reden, es tut mir irgendwie leid, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht, ist alles nicht so aufgegangen, wie ich gedacht hatte, weißt du, die Wirtschaftslage, und anscheinend hatte ich von dir noch nicht so richtig gelernt, wie man gut investiert. Nichts davon. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Mit großer Wahrscheinlichkeit sitzen hier Leute, die haben diese drei Wörter noch nie gesagt. Ich habe gesündigt. Es ist so viel besser für das Ego, wenn man die nicht sagt. Es ist so viel besser für das Ego, Ausreden zu finden, die Schuld bei jemand anderem zu suchen oder bei den Umständen. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin genauso. Aber der Sohn in dieser Geschichte von Jesus, der steht zu dem, was er getan hat. Er gibt zu, das war nicht nur ein Fehler. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Er steht dazu. Ich habe unsere Beziehung kaputt gemacht. Und ich erkenne meine Schuld, denn das war wirklich Absicht. Unsere Beziehung ist kaputt wegen meiner Sünde. Und folgendermaßen erzählt Jesus die Geschichte weiter. Aber sein Vater sagt zu den Dienern, der spricht interessanterweise gar nicht zu dem Sohn, sondern zu den Dienern, und zu denen sagt, ne, und das ist, finde ich, auch bezeichnend, denn es macht deutlich, was auch so für Gefühle in ihm da vorhanden sind. Offensichtlich, er hört die Worte von seinem Sohn und in dem Moment ist für ihn alles klar. In dem Moment weiß er, jetzt ist er zurück. Jetzt hat er es kapiert. Der Sohn hat kapiert, was wir kapieren müssen, wenn wir wollen, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Ich stehe dazu. Ich habe gesündigt. Und unsere Beziehung ist kaputt wegen meiner Sünde. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Er will gar nichts anderes hören. Gar nichts über die Story, was da alles passiert ist, über das verlorene Geld. Das muss alles gar nicht seziert werden. Dem Vater ist das unwichtig. Er sagt sozusagen, ich muss das alles gar nicht wissen. Ich kann es in deinen Augen sehen. Du bist zurück. Du stehst zu dem, was du getan hast. Du erkennst an, dass du ein Sünder bist. Das ist alles, was ich brauche. Keine Ausreden mehr. Jetzt ist unsere Beziehung wieder heil. Du bist zurück. Und er sagt, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war ja nicht wirklich tot. Aber für den Vater war er tot. Die Beziehung war tot. Die war zerstört. Und was hat ihn wieder lebendig gemacht? Doch nur die Tatsache, dass er zurückgekehrt ist und zugegeben hat, dass er die Beziehung zerstört hat. Er war verloren, sagt der Vater, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Was gab es da zu feiern? Sie feierten, dass eine Beziehung wiederhergestellt wurde. Und diese Beziehung wurde nicht wieder heil, wäre nicht wieder heil geworden, wenn der Sohn nicht zur Besinnung gekommen wäre und umgekehrt wäre und zugegeben hätte, ich bin nicht nur ein schlechter Finanzverwalter, ich habe nicht nur einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen meinen Vater. Und sein Vater sagt, jetzt können wir feiern, denn jetzt ist die Beziehung wiederhergestellt. So hat Jesus die Geschichte erzählt. Das waren seine wichtigen Lehren. Lass mich das alles nochmal so auf den Punkt bringen. Es geht heute um klare Worte, also kein Rumgeeiere. Wenn jemand über einen Anfang mit Jesus nachdenkt, wenn er überlegt, dem christlichen Glauben eine Chance zu geben, dann muss das Wort Sünde auf den Tisch. Und wenn du Sünde denkst, dann mach dir bewusst, dass es dabei eben nicht um Verurteilung geht, so wie wir das ganz oft denken und wie es sich uns eingeprägt hat. Es geht bei Sünde nicht um Verurteilung, jedenfalls nicht im christlichen Glauben und nicht bei Jesus. Bei ihm geht es darum, dass die Sünde zuzugeben der Weg zurück ist in die Beziehung. Um die Beziehung mit Gott wiederherzustellen, braucht es nicht mehr, als dass du zu deiner Sünde stehst, dass du anerkennst, dass du ein Sünder bist. Die Chance ist groß, dass wir in diesem Punkt völlig falsche Vorstellungen haben. Wir denken, wenn ich meine Sünde zugebe, dann ist alles kaputt. Dann verliere ich mein Gesicht. Verurteilung. Ende. Schluss. Aus. Vorbei. Und das ist genau nicht die Botschaft, die wir von Jesus hören. Vielleicht hören wir die manchmal von anderen Christen, aber es ist nicht die Botschaft, die wir von Jesus hören. Jesus sagt was ganz anderes. Du musst dazu stehen, wer du bist und was du getan hast. Nur dann kannst du werden, wer du nach Gottes Vorstellung sein sollst. Du musst dazu stehen, dass unsere Beziehung kaputt ist, dass du ja getrennt bist von Gott, der dich doch so sehr liebt. Und der einzige Weg zurück, dass du endlich aufhörst, der einzige Weg zurück ist der, dass du endlich aufhörst mit deinen blöden Entschuldigungen und Ausreden. Der einzige Weg zurück ist, dass du mir in die Augen schaust und sagst, ich habe gesündigt. Und so wie du das getan hast, werde ich dir vergeben. Ich werde dir geben, wonach einer, der nur Fehler macht, niemals fragen würde. Ich schenke dir Vergebung. Und ich werde unsere Beziehung wiederherstellen. Also ich weiß nicht, was ihr so vom christlichen Glauben haltet und wie ihr über Jesus denkt, aber das ist das, was Jesus über Sünde und den Ausweg aus der Sünde gelehrt hat. Und jetzt ist natürlich entscheidend, wie ihr damit umgeht. Ihr könntet natürlich sagen, okay, schöne Predigt oder auch, war ein bisschen lang. Trotzdem waren ein paar gute Gedanken drin, aber ich mache doch lieber so weiter wie vorher. Mir gefällt es besser zu denken, ich mache halt nur ein paar Fehler. Ich bin ja nicht perfekt. Ich weiß, ich muss mich noch bessern, aber ich arbeite daran. Und darauf muss ich mit Klartext antworten. Jesus hält dich für einen Sünder. Jesus hält dich für einen Sünder. Ein Sünder, der Vergebung braucht. Und wenn du jemand bist, der ehrlich nach Gott sucht, dann ist dir wahrscheinlich auch tief in deinem Herzen bewusst, dass dein Problem größer ist, als dass du hin und wieder einen Fehler machst. Es gibt nur einen Weg zurück in die Beziehung. Nur einen Weg, die Beziehung wiederherzustellen. Und das ist, dass wir eingestehen, dass die Beziehung wiederhergestellt werden muss. Und die Unruhe in dir, die Unklarheit über deinen Glauben, die Unsicherheit, wie du vor Gott stehst, die haben mit großer Wahrscheinlichkeit hier ihre Ursache. Du bist getrennt von Gott. Noch. Aber jetzt weißt du, dass Gott ein Freudenfest feiern will. Mit dir. Und es gibt nur einen Weg, wie es zu dieser Feier kommen kann, indem du zu ihm zurückkommst. Und du kannst nicht zurück als einer, der nur Fehler macht. Du musst kommen, ganz und gar ehrlich, als Sünder. Aber wenn du das tust, dann wird Jesus zu dir sagen, wie zu der Frau, hör lieber auf zu sündigen. Das ist nicht gut für dich. Das macht dich kaputt. Aber ich verurteile dich nicht. Denn unsere Beziehung ist wiederhergestellt, weil du gekommen bist. Was für eine herrliche Vorstellung. Und deshalb lohnt es sich, mit dem Glauben anzufangen. Lass mich noch kurz beten. Lieber Herr, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du so über Sünde denkst und dass du diesen Ausweg geschaffen hast, dass wir nur noch kommen müssen und sagen, ich bin echt ein Sünder, ich erkenn's. Und ich bitte dich um Vergebung. Danke für diesen Ausweg und danke für die Gnade, die du uns schenkst. Und ich wünsche es jedem, dass er diesen Weg geht, wenn er sich's bisher noch nicht getraut hat. Amen.